Alles gut. Darf ich vielleicht die bitten, die jetzt so an diesem Seminar heute Nachmittag hier teilnehmen möchten, dass sie sich langsam einen Platz suchen, dass wir dann auch mal die Tür zumachen und die Leute vom Büchertisch vielleicht auch sich so nach und nach ganz entspannt sich dann auch dahin begeben, wo sie hin möchten heute Nachmittag.
Maike? Die Maike wollte gerne ein Foto von uns beiden machen. So. Jetzt wäre es günstig. Jetzt wäre eine günstige Gelegenheit. Aber ich sage jetzt auch, Frau Jens, Tamara, da müsstest du jetzt nochmal erklären, wie das ist mit der Möglichkeit des Gebets. Auf jeden Fall sind wir jetzt als Mitarbeiterin präsent. Da drüben sitzen Ute Schnell und Brigitte. Die sind für, ja genau, bitte einmal zeigen und einmal winken. Die sind für Gebet und Segnung da. Und ich werde mich jetzt mit Barbara hier links auf die Stühle setzen. Und wir sind dann auch für Gebet und Segnung ansprechbar. Und alles Weitere erklärst du.
Danke. Vielen Dank. Ja, kurz bevor wir inhaltlich starten, eine kleine Erklärung. Herr Techniker. Eine kleine Information darüber, wie wir diesen Nachmittag gestalten werden. Also es geht heute Nachmittag ja um dieses Thema, wenn unsere Biografie uns das Leben schwer macht, Stolpersteine im Leben überwinden. Und es wird so sein, dass ich das Ganze in 4 Blöcken mache. Also ich habe jetzt so 4 Stolpersteine, die werde ich nach und nach entfalten. Und jeweils nach einem solchen Block habt ihr verschiedene Möglichkeiten für euch so weiterzumachen. Die eine Möglichkeit ist, ihr sagt, ich möchte das jetzt für mich alleine noch mal ein bisschen bedenken, bearbeiten, bebeten, aber ich will das alleine tun. Also ich will jetzt nicht mit irgendjemandem reden oder so. Dann möchte ich dich ermutigen, dir einen Stift und was zum Schreiben zu nehmen. Wahrscheinlich hast du was mit. Ansonsten steht hier vorne auch noch ein Kästchen mit Kulis und Schreibpapier. Dann, die Kirche ist ja hier groß genug, verkrümelst du dich in irgendeine Ecke und notierst dir das, was für dich jetzt dann eben so wichtig ist. Die zweite Möglichkeit ist, du sagst, ich bin hier mit einer Freundin, mit einer ganz guten Freundin oder mit 2, 3 Freundinnen und wir miteinander, weil wir uns so gut kennen und weil wir auch unsere Geschichte so geteilt haben und so, wir möchten über dieses Thema jetzt nochmal weiterreden, weil wir kennen uns gut, wir sind sehr vertraut. Dann machst du das, dann schnappst du deine Freundin und verkrümmelt sich in irgendeine Ecke. Alle anderen, die sagen, also ich bin weder alleine, noch bin ich mit einer Freundin, aber ich möchte halt reden, möchte über das Thema reden, möchte ich euch bitten, in 4er- oder 5er Gruppen euch so ein bisschen zueinander hinzuwenden. Ich weiß, dass das schwierig ist hier, weil wir diese Bänke haben, aber wir sind ja alle jung, dynamisch und flexibel und kriegen das irgendwie hin, uns so zueinander hinzudrehen. Da vertraue ich einfach auf eure weibliche Flexibilität. Und die 4. Möglichkeit, die ist eben wirklich auch ganz wichtig, was gerade schon gesagt wurde. Wir haben hier verschiedene Frauen, die da sind, um für euch zu beten. Das sind eben einmal diese beiden, die dort drüben sitzen. Und da sind es nochmal 2. Ne? Das waren 4, sind 4 Frauen. Du kannst natürlich auch mit deiner Freundin beten oder so, oder solltest du sogar auch tun. Also es ist ja nicht, sind ja hier nicht irgendwelche besonderen Leute, sind wir, sondern wenn ihr das zu zweit machen wollt, ist das super. Und dazu möchte ich aber auch sehr ermutigen. Ich kenne das aus meinem Leben, wenn Jesus so bestimmte Themen anrührt, dann ist es einfach gut, wenn man dann auch sagt, so, und das Ding mache ich jetzt auch fest. Da ist mir was wichtig geworden, was ich bekennen sollte oder was ich loslassen sollte oder was ich mal aussprechen sollte vor jemandem. Dann nutzt diese Chance hier. Ich weiß, dass es für manche so in seinem Kirchen- oder Gemeindehintergrund vielleicht nicht so, das Umfeld dafür vielleicht nicht so da ist. Und das kann ja auch noch wachsen, kann ja auch noch kommen, aber dann nutzt diese Chance hier, dass du da manches dann auch hier lassen kannst. Und ich denke, wir sind da ja ganz frei miteinander und können das gut handeln. Ja, also soweit zum Ablauf des Nachmittags. Ich muss mal gut die Uhr im Blick halten. Ja, dann legen wir mal los. Heute Vormittag ging es ja ganz allgemein um Veränderungsprozesse, so alle möglichen im Leben und wie die funktionieren. Und heute Nachmittag soll es verstärkt um diese inneren Veränderungsprozesse gehen. Also, wie kann Veränderungen in unserem inneren Menschen geschehen und was hat vor allem unsere Biografie damit zu tun? Das heißt, du merkst an irgendeiner Stelle in deinem Leben, Mensch, da klemmt es bei mir immer wieder. Da komme ich einfach nicht weiter. Da bin ich immer wieder total blockiert. Da sind immer wieder depressive Gefühle. Da sind immer wieder massive Ängste. Da ist immer wieder so ein Sorgending, was immer und immer und immer wieder hochkommt, so Katastrophenfantasien. Ich kriege das einfach nicht in den Griff. Da sind immer wieder minderwertige Gefühle oder Eifersucht oder Jähzorn oder was weiß ich. Ganz viele verschiedene Sachen. Nun kann man mit dieser Wahrnehmung, dass man sowas in sich hat, ja sehr unterschiedlich umgehen. Man kann sagen, ja, ist halt so, kann nichts machen, muss ich mitleben und müssen andere Menschen auch mitleben, nichts dran zu drehen. Das finde ich eigentlich sehr schade, weil ich glaube, dass diese inneren Schräglagen, so nenne ich sie jetzt mal, uns mitunter massiv blockieren, unser ganzes persönliches Wachstum, aber auch unser geistliches Wachstum massiv blockieren und wir nie zu der vollen Schönheit erblühen, die Jesus eigentlich in uns sieht und die er auch in uns hervorbringen möchte. Und deswegen möchte ich dich sehr ermutigen, solche Dinge nicht nur hinzunehmen und wegzudrängen, sondern da mal genauer hinzugucken. Und das ist vor allem dann nötig, wenn du merkst, mich blockieren diese Dinge ganz massiv. Manchmal hat man ja nur so einen kleinen Anflug, was weiß ich, von Jähzorn oder so, und das geht auch schnell wieder vorbei und dann tangiert einen das nicht weiter. Aber immer dann, wenn du merkst, das ist so ganz massiv, dann solltest du wirklich an dieser Stelle mal hingucken und da dran gehen. Und ich kenne das aus meinem Leben auch. Ich weiß, ich hatte eine lange Zeit, gerade als junge Frau, wo ich extrem mit Minderwertigkeitsgefühlen zu tun hatte. Ein ganz, ganz schwaches Selbstwertgefühl hatte und mich immer ganz elendig mit mir selbst gefühlt habe. Ich fand andere immer ganz toll und mich selbst immer ganz doof oder ganz falsch oder irgendwie ganz komisch und auf jeden Fall nicht richtig. Ich konnte manchmal, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, habe ich gedacht, oh, und das war ganz massiv. Ich denke, jeder von uns kennt es, dass das so ab und an mal da ist, aber bei mir war das so etwas, was so richtig tief drin saß und kräftig war. Oder eifersüchtige und neidische Gefühle, hängt ja auch zusammen, kenne ich auch. Es gab eine Zeit, da hatten wir in unserem Bekanntenkreis zwei Frauen, auf die war ich immer tierisch eifersüchtig. Die sahen super aus, die hatten eine tolle Ausstrahlung, hatten alles das, von dem ich das Gefühl habe, das fehlt mir total. Und auch das war nicht mal nur so ein Anflug, wo ich dachte, och, naja, hat ja jeder mal, sondern wo ich merkte, das vergällt mir richtig mein Leben. Also wenn ich weiß, ich sehe die heute Abend oder man hat eine gemeinsame Veranstaltung oder ein Treffen bei Freunden oder so, dann war der Tag für mich schon gelaufen, weil ich von dieser Eifersucht oder von diesem Neid so richtig zerfressen war. Und solche Sachen kennst du vielleicht auch. Und an dieser Stelle habe ich aber bei mir ganz, ganz extrem gemerkt, ich kann mich selbst nicht befreien. Ich kann mir Mühe geben, ich kann mich zusammenreißen, ich kann auch sicher Dinge überspielen. Da sind wir ja alle gut drin, Sachen so zu überspielen, das merkt ja dann keiner. Aber wirklich befreien und das wegmachen, das kann ich nicht. Und deswegen bin ich mit meiner Not und mit meiner Sehnsucht, an dieser Stelle auch heil und befreit zu werden, immer wieder zu Jesus gegangen. Weil ich eben wirklich der Überzeugung bin, damals wie heute, dass er wirklich heilen, befreien und verändern kann. Und dazu möchte ich euch eben auch sehr ermutigen, mit diesem Ding, was ihr da vielleicht in euch drin habt, immer wieder zu Jesus zu gehen und von ihm zu erbitten und zu erwarten, dass er da etwas tut. Aber meine Erfahrung und auch meine Überzeugung an dieser Stelle ist, und das knüpft an das von heute Vormittag an, dass Jesus diese Heilungs- und Veränderungsprozesse in uns nicht einfach so über unseren Kopf hinweg tut. Also so, wir sind so die Marionetten und er macht dann mal irgendwas. Und ich glaube, dass es an dieser Stelle ganz viel Fehlerwartungen gibt, auch bei Christen oder gerade bei Christen, die dann zu bitteren Enttäuschungen führen. Das heißt, man hat da so ein Ding in sich, worunter man leidet. Man geht dann zu Jesus und erwartet, dass er was tut. Und dann lehnt man sich zurück und denkt sich, dass er das wie so eine, bei so einer OP dann irgendwie rausschneidet. Und dann ist es eben weg. Ich glaube, dass Gott das tun kann und dass er das durchaus manchmal tut. Und dann gibt es viele tolle Geschichten, wie Gott so von einer Minute auf die andere Menschen befreit hat. Aber meine Wahrnehmung oder mein Erleben aus meinem eigenen Leben und aus dem Leben vieler anderer ist, dass das ein längerer Veränderungs- und Heilungsprozess ist, in den Jesus uns mit einbezieht. Das hat damit etwas zu tun, dass alles, was in uns langsam heranwächst und langsam heranreift, dann auch wirklich eine große Stabilität und eine große Qualität hat und eine große Substanz hat. Und es hat auch damit etwas zu tun, dass Gott schon immer von Anfang der Menschheitsgeschichte an ein Gott ist, der uns Menschen gerne mit einbezieht. Der gerne möchte, dass wir mitarbeiten. Du bist Gottes Mitarbeiter, auch in eigener Sache. Und dieses geheimnisvolle Zusammenwirken zwischen dem, was Gott tut und dem, was wir tun, das finden wir auch im Epheserbrief. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus: Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Also lasst das an dir passieren. Lasst den Geist Gottes an dir wirken. Und dann geht's weiter. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt, aus der Wahrheit Gottes, an der nichts Trügerisches ist. Also zieh das an. Und das gehört eben zusammen. Gott wirkt und du wirkst auch mit. Das ist so, wie wenn Gott dir morgens die Klamotten rauslegt, so ganz tolle, schicke Sachen. Aber anziehen musst du die schon selbst. Und da, wo wir uns auf dieses befreiende und verändernde Wirken Gottes einlassen, da beginnt der Umgestaltungsprozess. Und du solltest dann sehr genau hinschauen, was für dich passend und was für dich dran ist. Da gibt es keinen Fahrplan, sondern es ist meiner Erfahrung nach, es kommt ganz viel so von Gott. Jetzt ist das dran und jetzt ist das dran und dann ist wichtig, dass du darauf reagierst. Aber fast immer ist es so, dass wir im Laufe dieses Umgestaltungsprozesses von Jesus nochmal aufgefordert werden, einen Rückblick in unsere eigene Geschichte und in unsere eigene Biografie zu tun. Warum? Weil diese Schräglagen oder diese Stolpersteine in uns häufig ganz tief sitzen. Und sie haben ganz breite, lange, tiefe Wurzeln, die bis in unsere Vergangenheit, bis in unsere Kindheit hineinreichen. Und von da aus springt dieses alte Ding in uns immer wieder an, treibt immer wieder so Ausläufer, hat immer wieder so Ausläufer, die überall hochkommen. Und es springt häufig auch in einer Intensität an, die du vielleicht selbst gar nicht verstehst. Das heißt, du kommst hier und jetzt in eine Situation, die von außen betrachtet vielleicht eine ganz normale Situation ist, vielleicht ein bisschen schwierig, aber du bist völlig von der Rolle. Du fühlst dich total verletzt oder du bist super aggressiv und super sauer oder irgendwas anderes springt da in dir an und du weißt gar nicht, was ist denn jetzt mit mir los? Wenn man das von außen angucken würde, würde man sagen, das rechtfertigt gar nicht diese heftige Reaktion. Aber sie ist da und du kriegst sie auch irgendwie gar nicht kontrolliert und gar nicht in den Griff. Und deswegen, weil das oft so massiv in uns ist und weil wir davon immer noch gesteuert werden, von diesem Früher, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir da mal hingucken, wie war eigentlich meine eigene Geschichte oder was ist so in meiner eigenen Geschichte vorgekommen und was ist da passiert. Dieser Rückblick in die eigene Biografie, und das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, hat nicht zum Ziel, andere, zum Beispiel die Eltern, anzuklagen und denen dann die Schuld daran zu geben, dass manches in unserem Leben hier und heute nicht gut läuft. Nein, dieser Rückblick hat einfach das Ziel, dass du dich selbst etwas besser verstehst und dass du die Zusammenhänge besser einordnen kannst. Du weißt dann, aha, dass ich heute so reagiere, dass ich mich so fühle in bestimmten Situationen oder dass ich so handle, das ist bei meiner Geschichte ganz normal und ganz logisch. Es ist eine ganz normale Konsequenz. Ich muss natürlich daran was tun und ich muss Jesus daran lassen und ich erwarte, dass er da heilt und verändert. Aber in alledem gehe ich mit mir selbst mit ganz viel Verständnis und Sorgfalt um, so wie Jesus das ja auch mit uns tut und mache mich selbst nicht noch fertig, weil ich so unmöglich bin. Bei diesem Rückblick in die eigene Biografie werden wir im Wesentlichen auf vier, ich nenne es jetzt mal so, Stolpersteine stoßen oder über vier Stolpersteine fallen. Es gibt da sicherlich auch noch viel mehr und du wirst, wenn du dich da auf die Spur begibst, sicher das eine oder andere noch entdecken. Ich beschränke mich heute Nachmittag so auf vier Bereiche, von denen ich weiß, aus meinem Leben, sie sind besonders massiv und auch aus dem Leben anderer weiß ich das. Da sind zum einen ungute Prägungen. Da sind zum anderen Verletzungen, die andere uns zugefügt haben, also wo wir so innere Schmerzen haben, die durch andere verursacht sind. Da ist Schuld, die wir selbst auf uns geladen haben und Schicksalsschläge, die wir nie so richtig verarbeitet haben. Ich gehe jetzt die Bereiche so nach und nach durch und wie gesagt, danach ist ja auch immer die Möglichkeit zum Gespräch. Also da sind zuerst mal die unguten Prägungen. Gemeint sind Aussagen, die andere irgendwann mal über dich oder über dein Leben getroffen haben. Man könnte auch sagen, es sind so Festlegungen oder so festlegende Sätze. Oder vermeintliche Wahrheiten, die andere dir über dich, über das Leben und über andere Menschen mitgegeben haben. Oder die du dir selber aufgrund deiner Erfahrungen eingeprägt und angeeignet hast. Also solch ein prägender Satz könnte zum Beispiel sein, ich kann nichts. Hat irgendjemand mal zu dir gesagt, deine Eltern irgendwie, oder ich habe zwei linke Hände. Oder ich bin blöd. Irgendjemand hat das mal zu dir gesagt, oh, du bist ja blöd. Vielleicht auch noch deine Eltern oder irgendjemand so im Eifer des Gefechts und das hat sich bei dir eingeprägt und das sitzt. Ich bin blöd. Oder andere Sätze könnten zum Beispiel sein, nur wer etwas leistet, ist auch etwas wert. Oder nur wenn etwas perfekt gemacht ist, dann ist es richtig gut und dann verdient es auch Lob. Alles andere kann man in die Tonne kloppen, braucht man gar nicht weiter zu erwähnen. Oder Konflikte sind etwas ganz Schlimmes und müssen um jeden Preis vermieden werden. Und solche Sätze könnt ihr sicher, wenn ihr bei euch mal hinschaut, auch entdecken und diese auch formulieren. Und irgendwann im Laufe unseres Lebens merken wir eben, dass diese Dinge ganz tief sitzen. Und das merken wir vor allem dann, wenn wir sie loswerden wollen, wenn sie uns stören. Wenn wir denken, Mensch, da kommt immer so was Altes eigentlich, will ich überhaupt nicht so denken, so fühlen und so handeln. Aber das kommt immer wieder. Und an dieser Stelle hat es mir sehr geholfen, also ich nehme euch jetzt mal so mit auf den Weg, den ich gegangen bin. An dieser Stelle hat es mir sehr geholfen, diese alten prägenden Sätze mal hochzuholen und zu benennen. Denn wenn sie immer nur so in unserem Bauch, in unserem Unbewussten rumrumoren, dann treiben sie da ständig ihr Unwesen. Wir können sie aber gar nicht packen und erst recht nicht da irgendwas mitmachen, daran arbeiten. Wir werden in der Bibel immer wieder aufgefordert, aus der Dunkelheit ins Licht zu kommen, mit den dunklen Dingen ins Licht Gottes zu kommen. Und das hat einfach den Sinn, weil die Dinge bei Licht besehen anders aussehen. Und bei Licht besehen kann ich dann eben auch was dran tun. Also mal so einen Satz hochzuholen. Das ist gar nicht so leicht, weil die sich so richtig versteckt halten, ganz unten drin. Aber guck mal, wenn du in so eine Situation kommst, wo du merkst, da habe ich unheimliche Probleme, gibt es da vielleicht so einen alten Satz, der mich steuert. Ich erzählte ja heute Morgen, dass ich vor etlichen Jahren so eine heftige Erschöpfungsdepression hatte. Und im Zuge dessen musste ich natürlich auch an ganz vielen Themen arbeiten und habe das eben auch so mit diesen Sätzen gemacht. Und ein Satz bei mir war zum Beispiel, du darfst nicht Nein sagen. Also wenn jemand was von dir will, wenn jemand mit seinen Bedürfnissen kommt, mit seinen Wünschen, dann musst du dem diese Wünsche erfüllen. Also der andere hat immer Vorrang vor dir selber. Das war so ganz tief in mir drin. Und folglich war ich grenzenlos. Also in allen Situationen, wenn die Leute was von mir wollten, als Frau eines Pastors ist man da ja so ein besonders dankbares Opfer, wo die Leute immer irgendwas wollen. Ich versuchte immer allen gerecht zu werden, für alle da zu sein und meine eigenen Bedürfnisse habe ich immer ganz, ganz weit nach hinten gestellt. Und dann wurde ich darüber krank. Und im Zuge dessen habe ich dann nochmal hingeschaut und mir diesen Satz mal richtig angeschaut. Und ich würde euch sehr empfehlen, solch einen Satz entweder mal laut auszusprechen oder mal richtig aufzuschreiben. Ihr werdet erstaunt sein. Also ich war an manchen Stellen erschrocken über diese Sätze, weil ich dachte, so etwas würde ich keiner Freundin sagen, und erst recht niemandem in der Seelsorge sagen, aber mir selbst sage ich sowas ständig. Oder ich lasse es zu, dass sowas von innen mir immer gesagt wird. Ich würde doch nie jemandem sagen, du darfst nicht Nein sagen. Nie, nie. Das bringe ich meinen Kindern schon bei, dass die lernen, Nein zu sagen und Grenzen zu setzen. Aber in mir selbst ist dieser Satz und der darf sich ausufern und breit machen. Und du kriegst diesen Satz aber erst zu packen, wenn du ihn dir mal richtig anschaust. Und dann geht es darum, solch einen Satz mal zu hinterfragen, ob er für dich überhaupt noch Gültigkeit hat. Und an dieser Stelle muss sich die eine oder andere von uns überhaupt erstmal die Erlaubnis geben, diese Sätze zu hinterfragen. Das hat etwas damit zu tun, dass diese alten Sätze oder diese starken Prägungen häufig aus unserer Kindheit kommen. Und in unserer Kindheit waren wir unmündig, wir wussten nicht, was Sache ist. Und dann kam der Erwachsene und hat gesagt, so ist das, so bist du, so ist das Leben, so sind andere Menschen. Und weich, wie wir waren als Kinder, hat sich das natürlich ganz tief eingeprägt. Und die Eltern waren eine Autoritätsperson oder wenn es Lehrer waren oder wer auch immer, es waren Autoritätspersonen. Und das hat man sich natürlich dann auch in diesem Abstand so angeeignet. Der andere ist eine Autorität, der hat Recht und ich bin das Kind und ich habe keine Ahnung, das lasse ich mir jetzt so sagen. Und für mich war das ein ganz großer Befreiungsschlag, ein ganz großes Aha-Erlebnis zu erkennen oder wie Jesus mir das so gesagt hat, du bist jetzt aber eine erwachsene Frau. Du bist kein Kind mehr. Du bist eine erwachsene Frau. Ich bin eine erwachsene Frau und als solche darf ich mir selber, oder darf ich selber schauen, welche Dinge in meinem Leben noch als Wahrheit gelten und welche nicht. Ich bin eine erwachsene Frau, die den Heiligen Geist hat, weil ich Jesus angenommen habe. Ich habe Jesus im Herzen und ich habe die Bibel in der Hand. Und ich kann jetzt selber anhand dieser ganzen Dinge prüfen, was für mich und mein Leben noch passend ist. Und was Jesus für mein Leben vorgesehen hat. Ich muss mich von diesen alten Sätzen nicht mehr drangsalieren lassen. Sie haben keine Autorität mehr über mich. Ja, und dann kannst du dir solchen Satz mal vorknöpfen und versuchen, den mal ein bisschen zu hinterfragen. Gilt das noch für dich? Stimmt das so? Würdest du sagen, ja, das ist richtig. Ich muss perfekt sein. Stimmt das? Stimmt das, dass Konflikte was ganz Schlimmes sind? Dass man am besten immer alles unter den Teppich kehrt und Friede, 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 bloß nichts ansprechen? Ist das richtig? Wie ist das mit dem, ja, mit all diesen anderen Sätzen, die ich so gesagt hatte? Also so manche Sätze, ich bin blöd und ich kann nichts, die kannst du direkt in die Tonne kloppen, die brauchst du gar nicht mehr mitzunehmen. Aber diese Sätze müssen von dir mal angeschaut und hinterfragt werden. Und dann war es für mich eben ganz wichtig, einen neuen Satz oder eine Veränderung da reinzubringen. Für mich war es dann auch immer sehr hilfreich, wenn ich so den Eindruck hatte, ich kriege dafür auch noch so ein Bibelwort, dass ich wusste, Gott sagt da jetzt was Neues in meine Situation hinein. Aber manchmal war es auch einfach so, dass ich selber diesen Satz verändert habe. Zum Beispiel diesen Satz, ich darf nicht Nein sagen, habe ich nicht komplett rausgeschmissen, sondern ich habe den für mich verändert in so ungefähr dem Sinn nach, ich möchte auch andere Menschen achten, ich möchte ihre Bedürfnisse wahrnehmen und auch auf sie eingehen. Also ich möchte nicht so auf so einen Ego-Trip kommen, aber ich habe auch meine eigenen Bedürfnisse und die sind genauso wichtig. Und ich werde gut für mich sorgen und gut darauf achten, dass auch meine Bedürfnisse versorgt sind. Und so könntest du diese ganzen Sätze, die du da im Kopf hast oder die du aufgeschrieben hast, mal Stück für Stück durchgehen. Und neue Sätze dagegen setzen oder sie verändern, sie relativieren. Achte auch mal auf den Tonfall dieser Sätze. Diese Sätze haben oft eine ganz große Autorität und Dominanz. Die fangen ganz oft an mit, du darfst nicht, du musst immer, du darfst nie oder so. Und in den wenigsten Fällen im Leben stimmt das ja so, dass man mit so einer Autorität etwas sagen kann, sondern da müssen sie mal abgemildert und relativiert werden, diese Sätze. Und in all dem, das, was ich heute Morgen sagte und was ich auch immer und immer und immer wieder sage, es ist ganz wichtig, dass du da Jesus mit hineinnimmst. Der Heilige Geist ist wirklich der, der uns in die Wahrheit führt und der dir sagt, du an diesem Satz, das stimmt was nicht oder der stimmt überhaupt nicht. Und der dir einen anderen wahren Satz geben kann. Er ist dafür zuständig und deswegen möchte ich dich sehr ermutigen, diese Sätze in seiner Gegenwart zu verändern und zu gestalten. Das ist natürlich alles kein einmaliger Akt, sondern das passiert ja immer und immer, immer wieder. Und wenn du merkst, du kommst wieder an so einen Stolperstein, dass du mal hinguckst, ist da vielleicht so eine alte Prägung dahinter. So, jetzt seid ihr dran. Also, wie gesagt, allein oder mit einer Freundin oder mit irgendjemandem oder im Gebet oder auch erst mit einer Freundin und dann zum Beten. Also ganz wie ihr das jetzt möchtet. Wir nehmen uns dafür jetzt 10 Minuten Zeit oder ja, vielleicht sogar bis 15:15. Also ich gucke mal so ein bisschen, wie wir weitermachen. Nehmt euch da jetzt mal Zeit für und versucht mal, solche prägenden Sätze aus eurem eigenen Leben zu benennen. Wenn ihr die Offenheit voreinander habt, dann sagt es einfach auch mal. Und überlegt auch miteinander, wie könnte denn ein richtiger Satz da aussehen? Wie könnte der sich dann anhören? Schreibt euch das mal auf und versucht mal an diesem Thema selber ein bisschen weiterzuarbeiten. Gut, ihr seid dran. Ja, darf ich euch bitten, so langsam euer Gespräch zu beenden. Ihr müsst nicht abrupt aufhören, aber so langsam das ausrollen zu lassen. Ja, dann machen wir weiter und kommen zu dem nächsten Stolperstein, über den wir ganz derbe stolpern können. Das sind innere Verletzungen. Das ist ein innerer Schmerz. Das heißt, da wo andere Menschen dich irgendwann mal verletzt haben, wo sie verleumderisch, lieblos, gemein, hinterhältig oder sonst irgendwas waren, also wo jemand anders dir sehr weh getan hat. Das Mikro ist nicht auf. Oder ich bin nicht da. Jetzt ist besser? Aber ist aus? Nö, ne? Nö. Jetzt ist besser. Vielleicht war ich nur zu weit weg. Gut, danke für den Hinweis. Also wo andere Menschen dir wehgetan haben. Manchmal und oft handelt es sich dabei nur um einen kleinen Kratzer, der schnell wieder verheilt ist und dann ist das Ding vergessen. Manchmal handelt es sich dabei aber auch so um richtig tiefe Wunden. Und ähnlich wie das im körperlichen Bereich ist, kann es sein, dass du von dieser alten Wunde immer und immer und immer wieder bestimmt wirst. Also ähnlich wie bei diesen Prägungen auch, da springt immer wieder in dir etwas an. Und genau wie bei den körperlichen Beschwerden ist das auch, wenn du dich sehr verletzt hast, du bist mit dem Fahrrad gefahren, hast dich lang gemacht und bist hier total aufgeschrappt, dann tut dir das tierisch weh und dein ganzes Verhalten und Reagieren ist darauf ausgerichtet, jetzt diesen Schmerz zu vermeiden und da irgendwie nicht dran zu kommen. Das heißt, du nimmst tatsächlich immer so eine Schonhaltung ein, also du läufst ganz schief, damit du da nicht dran kommst. Du pfeifst andere Leute an, die da aus Versehen dran gekommen sind, die wissen überhaupt nicht, was mit dir los ist, aber du stauchst sie zusammen, so, oh, geh doch weg, das tut weh. Und genauso wie das im körperlichen Bereich ist, ist das eben auch im seelischen Bereich. Das heißt, wenn du da so eine innere Wunde in dir hast, und die kann durchaus sehr alt sein, und sie ist trotzdem noch nicht verheilt und nicht bearbeitet. Also wenn du da so eine innere Wunde in dir hast, wird dein ganzes Verhalten und Reagieren immer von diesem alten Schmerz bestimmt und noch weiter mitbestimmt. Ich bin aber der Überzeugung, dass Jesus uns an dieser Stelle befreien und vor allem heilen möchte. Und dass er will, dass wir frei seiner Bestimmung gemäß leben und nicht immer von so einer alten Klamotte noch beherrscht werden. Im Psalm 147, Vers 3 heißt es, er heilt die gebrochenen Herzen und verbindet die schmerzenden Wunden. Das möchte Gott tun, das möchte Jesus tun. Jesus ist ja als der Heiland gekommen. Und er möchte unsere schmerzenden Wunden verbinden und in Ordnung bringen. Das heißt, immer dann, wenn du in deinem Leben merkst, Mann, da kommt immer und immer wieder sowas Altes in mir hoch. Wenn ich an die Situation denke, boah. Oder wenn ich diese oder jene Person denke, dann habe ich so einen Hals. Oder alles in mir krampft sich total zusammen. Ich kann den nicht sehen und nicht riechen. Dann wäre es an der Zeit, da nochmal genauer hinzuschauen. Auch ähnlich wie bei den Prägungen ist es auch an dieser Stelle wichtig, dass du dir die auslösende Situation, also das, was da eigentlich mal vorgefallen ist, dass du dir das nochmal genauer anschaust. An dieser Stelle möchte ich aber ausdrücklich betonen, dass ich jetzt hier an dieser Stelle von normalen Verletzungen spreche. Also ich meine einfach das, was wir uns so im Laufe unseres Lebens einfangen, weil andere Menschen nun mal Menschen sind, weil wir nicht von lauter Gutmenschen umgeben sind, sondern andere uns verletzen, das ist ja ganz normal. Ich spreche hier nicht von richtigen Traumata, da solltest du dich wirklich in fachliche, also wenn du den Eindruck hast, da ist etwas bei dir, dann solltest du dich wirklich in fachliche Hände begeben und dich auch im Gebet langfristig begleiten lassen. Das kann man nicht mal eben so im Vorbeihuschen tun. Ich rede also jetzt hier von diesen ganz normalen Verletzungen. Und es ist wichtig und ich möchte dich sehr ermutigen, dass du da deine Schonhaltung bezüglich dieser alten Ereignisse, die dir wehgetan haben, dass du deine Schonhaltung mal aufgibst und dass du den Schmerz in dir, der mit diesem Ereignis zusammenhängt, wirklich zulässt und den Schmerz, dich diesem Schmerz stellst. Das ist, kann man auch nicht so unbedingt machen, weil wir ja im Laufe unseres Lebens auch ganz viel so Abwehrmechanismen um uns errichtet haben. Also damit wir eben diesen Schmerz nicht fühlen müssen, haben wir so ganz dicke Mauern um uns errichtet. Und dann ist es gar nicht so leicht, da nochmal so dran zu kommen. Und das geht eigentlich auch nur mit Gebet, dass wir Jesus bitten, Jesus, komm du nochmal wirklich in diese Situation rein. So wie sie damals für mich war, so wie sie sich für mich angefühlt hat. Und nicht nur vom Kopf her so. Mein Mann hat in seinem Fotoalbum ein Bild. Da ist er so ein Junge mit 3-4 Jahren und sitzt in einem Laufstall oder vielleicht ist er eher so 2-3 Jahre und sitzt in einem Laufstall. Wahrscheinlich hat die Mutter gerade was zu tun gehabt und hat ihn da im Moment geparkt. Und mein Mann sitzt da als kleiner Junge und brüllt wie am Spieß. Also man kann das in dem Bild sehen, er hat richtig schreckgeweitete Augen, hat panische Angst. Was ist los? Vor diesem Laufstall läuft ein kleiner Igel lang. Das ist eigentlich ist es ein süßes Bild, so ein Igel, der da langläuft. Jetzt weiß ich nicht, warum bei denen ein Igel durch die Wohnung lief. Wahrscheinlich war der gerade vom Winterschlaf wach geworden oder die Eltern wollten ihm den zeigen, wollten ihm eine Freude machen. Guck mal hier, der süße Igel, und der hat die volle Panik gekriegt. Und wenn wir uns dieses Bild angeschaut oder wenn wir durch das Fotoalbum geblättert haben, dann hat mein Mann gesagt, oh, da war das und da war der Igel und bla bla bla. Alles so ganz verkopft. Und irgendwann war er selber mal in der Seelsorge und da kam auch seine Beziehung zu seinem Vater mal auf den Tisch, die eben recht schwierig war. Und da fiel ihm dieses Bild mit dem Igel nochmal ein. Und auf einmal war dieser Schmerz, der dazu gehörte, da. Ich sitze hier, ich habe panische Angst und mein Papa, der hat nichts Besseres zu tun, als die Kamera zu holen. Und dieses Bild, was er anscheinend so witzig findet, eben für die Ewigkeit festzuhalten. Für den Vater war das vielleicht wirklich witzig, so ein Igel da, ne? Aber für ihn als Junge, dieses Gefühl, mein Papa ist nicht da, ich brauche den jetzt, ich habe so eine Angst. Und der, anstatt dass der mich hochnimmt und mich tröstet, macht er da noch so Faxen. Und es war so ein bisschen symptomatisch für seine ganze Vaterbeziehung und es kam dann in dem Moment nochmal so richtig hoch. Und da, wo ich das in meinem Leben erlebt habe, dass diese schmerzhaften Ereignisse nochmal so richtig da sind, ist es tatsächlich so, dass das nochmal sehr wehtut. Aber es ist im Grunde auch gut, dass es da ist, weil Jesus dann das berühren kann und heilen kann, wenn meine ganzen Abwehrmechanismen mal fallen. Und deswegen möchte ich dich sehr ermutigen, dass du einfach diese Dinge auch ruhig nochmal zulässt. Dass du einfach sagst, Jesus, da ist was nicht in Ordnung. Ich merke, dass es immer wieder in mir so brodelt. Bitte geh mit mir in diese Situation nochmal rein und hilf mir, dass ich da heil und gesund werde. Und wenn dieser Schmerz da ist, dann kannst du ihn auf jeden Fall Gott sagen. Gott kannst du alles sagen. Ich bin immer wieder sehr berührt über die Psalmen, wo Menschen die ganze Wucht ihrer Gefühle vor Gott rausschreien, rausplatzen lassen. Und da ist nicht nur Schönes bei, da ist Hass, da ist Wut bei, da ist Ärger, da ist Neid, da ist alles an menschlichen Gefühlen ist da, was die Leute richtig Gott so vor die Nase hauen. Und das darfst du auch tun. Gott hält das aus, Gott kann damit umgehen. Ich möchte dich aber auch sehr ermutigen, damit auch mal zu einem anderen Menschen zu gehen, um ihm diese Situation zu erzählen. Manchmal ist das sehr hilfreich, wenn wir solche Sachen mal laut aussprechen können, wenn sie aus der Dunkelheit, aus dem Versteck unseres Unbewussten mal ans Licht kommen, dann verlieren sie ganz viel an Macht über uns. Und am besten ist es, wenn das ein Mensch ist, der dann auch mit dir betet und da auch die Heilung drüber ausspricht. Fast immer haben diese alten Verletzungen damit etwas zu tun, dass jemand anders an uns schuldig geworden ist. Und ein Heilmittel, wenn nicht sogar das Heilmittel für diese Dinge, ist Vergebung. Denn durch deinen Groll, durch deine Wut, durch deine Bitterkeit, durch deinen Hass auf diesen Menschen, der dir das angetan hat, bist du im höchsten Maße unfrei. Du bist immer noch gekettet an dieses alte Ereignis und an diesen Menschen, der dir das angetan hat. Und du bist selbst hochgradig kontaminiert und vergiftet mit so fiesen Gefühlen und kommst geistlich und persönlich nicht wirklich weiter. Und Vergebung ist dann wie so eine Schere, mit der diese ungute Bindung, die da entstanden ist an dieses alte Ereignis und an diesen Menschen, durchtrennt wird. Und du bist dann wieder frei, frei für dein eigenes Leben und frei für positive Gefühle und frei, geistlich und persönlich zu wachsen. Nun ist das aber mit der Vergebung so eine Sache. Das kenne ich aus meinem Leben auch. Die kann man ja nicht auf Knopfdruck befehlen. Man kann sich das dann immer so gebetsmühlenartig einreden, ich vergebe, ich vergebe, ich vergebe, aber manchmal passiert dann trotzdem nichts. Vielleicht sitzt du hier und sagst grundsätzlich, nee, mache ich nicht, niemals. Und ich glaube, wenn wir ehrlich wären, würden wahrscheinlich mehr von uns das so sagen, als wir es zugeben würden, niemals. das, was dieser Mensch mir angetan hat, das werde ich und das kann ich nicht vergeben. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst eben, doch, ich vergebe. Bin ja ein guter Christ, ich vergebe, mache ich, alles klar. Aber wenn du genau hinschaust, in dir selbst brodelt und kocht das weiter. Das ist wie so ein Deckel, den du auf den Kochtopf drückst und unten drunter kocht es fröhlich weiter. Da ist nichts vergeben. Deine ganze Gefühlswelt ist immer noch in Aufruhr. Und deswegen spreche ich persönlich immer lieber von einem Prozess der Vergebung oder von einem Weg der Vergebung. Und am Anfang steht für mich eben dieses Ereignis und dann sage ich zu Jesus, Jesus, ich möchte vergeben, weil ich weiß, dass mir das gut tut, weil mich das befreit und weil ich weiß, dass dir das Freude macht, weil du das so willst. Und deswegen möchte ich das und da möchte ich hinkommen. Und jetzt begebe ich mich auf den Weg. Und auf diesem Weg kann es sein, dass das am Anfang noch nicht klappt. Und dass so Gefühle immer wieder da sind. Und dann bringe ich das immer wieder Jesus. Und manche Situationen gibt es, dann schimpfe ich wie ein Rohrspatz und immer, immer, immer wieder. Und dann sage ich, Jesus, aber ich will da hinkommen. Ich will da hinkommen, dass ich richtig authentisch und echt und auch mit meinen Gefühlen vergeben kann. Und dazu möchte ich dich auch ermutigen, dass du dich auf solch einen Weg der Vergebung begibst. Für mich ist das zunächst mal wirklich eine Sache der Entscheidung. In Kolosser 3, Vers 13 lesen wir, ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und ich für mein Leben habe die Grundüberzeugung, dass Jesus mir jeden Tag immer, 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 immer wieder vergibt. Und dass ich davon lebe, dass er mir vergibt. Und deswegen sage ich mir immer, Mensch, wenn ich davon lebe, wie kann ich jemand anders diese Vergebung verweigern? Das geht eigentlich gar nicht, das passt gar nicht. Und deswegen begebe ich mich auch ich mich immer wieder auf diesen Weg der Vergebung. Wie gesagt, das braucht manchmal seine Zeit. Und diese Zeit darfst du dir lassen. Wichtig ist eben nur, dass du auf diesem Weg bleibst und nicht rechts und links Richtung Resignation oder gegen Richtung Bitterkeit abbiegst und dann doch in eine andere Ecke gehst, sondern dass du das immer wieder so auf dem Schirm hast. Da will ich hin. Wir hatten vor 2 Jahren eine Person in unserer Familie, die hat uns einem Mitglied unserer Familie besonders wehgetan, aber uns als Familie auch. Also es war wirklich unglaublich, was da gelaufen ist. Und ich hatte am Anfang auch wirklich so einen Hals. Also auf diese Person durfte man mich nicht ansprechen, da bin ich gleich unter die Decke gegangen. Ich habe mich zwar bemüht, nicht schlecht über sie zu reden und den Ball flach zu halten, aber innerlich, ich hätte kochen können, wie man sich so verhalten kann, wie man so etwas machen kann. Und ich habe das dann eben auch so gemacht. Auf langen Spaziergängen habe ich geschimpft und Jesus immer wieder meine ganze Wut, meinen ganzen Zorn, meine ganze Traurigkeit gebracht und habe das immer und immer wieder vor Jesus ausgespuckt. Und was mich damals so sehr berührt hat, ist, dass Jesus mich damit in Ruhe gelassen hat. Dass er das einfach ausgehalten hat. Dass er nicht mit dem frommen Zeigefinger kam und sagt, du musst jetzt aber vergeben. Und sondern dass er mich einfach so ausgehalten hat. Und mir immer wieder seine Liebe geschenkt hat. Ja, und dann ist so die Zeit ins Land gegangen und ungefähr 3-4 Monate später hatte ich so den Eindruck, dass ich diese Person jetzt mal ansprechen sollte. Ansprechen ging nicht, aber ich habe sie dann angeschrieben und habe gesagt, was das mit mir gemacht hat. Also das war ganz wichtig, dass ich sie nicht angegriffen habe, nicht attackiert hat, aber für mich war es auch wichtig, dass ich mich aufrecht hingestellt habe und gesagt habe, das hat das mit mir gemacht. Meine Gefühle, dass die zum Ausdruck kamen. Das habe ich gemacht, das habe ich aufgeschrieben und geschickt. Und dann kam was zurück und wir haben so eine Zeit lang hin und her geschrieben, hin und her gemailt und es war gut. Ich habe gemerkt, die andere Person hatte eine ganz andere Sicht drauf, sie hatte andere Argumente, das hat schon vieles in mir verändert, dass ich nicht nur so in meinen Gedanken blieb, sondern dass man gehört hat, wie das aus ihrer Sicht aussah. Ja, und ich hatte nach einigen Male hin und her schreiben so den Eindruck, jetzt ist gut, jetzt kannst du zumindest so vom Kopf her das Ding beerdigen, das ist jetzt so für dich vergeben und es ist gut. Was aber noch ausstand, war eine leibhaftige Begegnung mit dieser Person. Das ist ja nochmal eine andere Nummer, ne? Dann demjenigen gegenübersteht und dann kommt das ja nochmal. Und das war nochmal ein halbes Jahr später, also da war inzwischen ein Dreivierteljahr vergangen, wo ich wusste, jetzt wirst du an dem kommenden Samstag dieser Person begegnen. Auf einem Fest, auf einer Familienfeier, kann man ja auch kein Fass aufmachen, da musst du den Ball schön flach halten. Da wirst du jetzt ihr begegnen. Und ich war sehr aufgeregt, weil ich nicht wusste, klappt das jetzt mit der Vergebung? Was hat Jesus jetzt schon in mir gemacht? Was hat sich da schon bewegt? Und dann in der Woche, am Anfang der Woche, habe ich mich noch mit ein paar Leuten getroffen. Die haben dann auch für mich gebetet. Wir haben miteinander, die haben mich auch in der ganzen Woche so bebetet, durch die Woche gebetet. Und dann wachte ich an dem besagten Samstagmorgen auf und ich war komplett frei. Da war nichts mehr. Es war wie so eine gelöschte Festplatte in mir. Ich hatte keinen Groll mehr, keine Bitterkeit. Ich musste mich fast schon zwingen, mich an die Sache nochmal zu erinnern. Und wenn, dann war das nur noch eine Kopfsache in mir. War es wirklich komplett heil und gesund. Und ich konnte auf diese Feier gehen und auf diese Person zugehen. Die war natürlich hochgradig verunsichert und ängstlich. Was kommt jetzt? Alle Augen ruhten auf uns, wie das dann so ist. Viele Leute wussten ja Bescheid, was da abgelaufen war und beobachteten uns. Und ich konnte ganz frei und ganz entspannt zu dieser Person hingehen und ganz freundlich ansprechen. Ich habe sie, glaube ich, gedrückt, weil bei uns macht man das so. Und dann, es war alles in Ordnung. Es war ein Weg der Vergebung. Ich glaube, wenn ich mich ganz am Anfang gezwungen hätte und du musst jetzt vergeben, dann wäre das wahrscheinlich nicht so geworden. Und deswegen möchte ich euch sehr ermutigen, lasst den Schmerz zu, lasst den vor Jesus raus und lasst ihn immer wieder raus, wenn der noch da ist. Und begib dich auf diesen Weg der Vergebung und Jesus wird das in dir verändern. Irgendwann wirst du an diesem Punkt sein, wo du sagst, ja, jetzt klappt's und jetzt ist es auch echt und jetzt ist es auch authentisch. Stolperstein, Verletzung waren das. Schmerz war das. Kein besonders schönes und angenehmes Thema, aber ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Auch jetzt wieder für euch die Möglichkeit und die Ermutigung, in den Austausch kurz zu gehen. Macht es so wie gerade oder macht es ganz anders. Vielleicht sagt ihr jetzt, nee, jetzt will ich aber mal alleine sein. Jetzt kann ich nicht mit jemand anders drüber reden. Dann mach das, such dir wieder jemanden zum Beten, nimm deine Freundin zum Beten und guck, dass du an diesem Thema weiterkommst, dass du da nicht so ein Ding, so ein Klopper mitnimmst heute wieder nach Hause. Du hast heute die Möglichkeit, da was loszuwerden, loszulassen, jemandem auch so in seiner Abwesenheit die Vergebung zuzusprechen und da wirst du frei werden. Und das ist toll, wenn du dann hinterher frei bist und nach Hause gehen kannst und sagst, ha, da bin ich so einen ollen Stolperstein endlich losgeworden. 10 Minuten für euch. Ja, ihr könnt dann langsam wieder zum Ende kommen. Und wir kommen jetzt zu unserem dritten Stolperstein, der Stolperstein der eigenen Schuld. Also da, wo wir selbst Schuld auf uns geladen haben, wo wir selbst Sachen verbockt haben, wo wir in unserem eigenen Leben die Weichen falsch gestellt haben und merken, der Zug ist abgefahren. Da kann ich nichts mehr dran machen. Da bin ich schuldig geworden und die Sache ist gelaufen. Und sowas kann uns unser ganzes Leben lang, wenn wir das denn nicht ausgeräumt und bekannt haben und wenn wir da von Jesus auch nicht Vergebung empfangen haben, also nicht von ihm aus, sondern weil wir das nie vor ihn gebracht haben, dann kann uns das unser ganzes Leben lang schwer zu schaffen machen. Solange unsere Abwehrmechanismen auf Hochtouren laufen, fällt uns das natürlich nicht ein, aber in schlaflosen Nächten und wenn wir mal so ein bisschen schwächlich innerlich sind, dann kommt uns dieses Ding immer wieder in den Kopf. Ich bin unheimlich dankbar dafür, dass die Bibel ein Buch ist, die solche Sachen nicht verschweigt. Die Bibel ist kein Buch, wo Leute, die so Überflieger sind, geistliche Überflieger sind, geschildert werden, sondern Menschen wie du und ich, ganz normale Menschen, die teilweise ganz derbe schuldig geworden sind. Paulus zum Beispiel, den wir als hochkarätigen Theologen kennen, der super tolle Briefe geschrieben hat. Paulus war ein Mörder. Paulus hatte zig Menschen vorher, bevor er selber Christ wurde, umbringen lassen und hat sie hinrichten lassen. Oder David, von dem uns in der Bibel berichtet wird, das war ein großer König, ein toller Mann, der dem Herzen Gottes ganz nah war. Viele Psalmen, die wir haben, sind von ihm und sie sprechen von einer ganz, ganz innigen Beziehung, die er zu Gott hatte. Und David ist fremdgegangen, hat sich eine andere Frau genommen und hat den Mann dieser Frau auf eine ganz, ganz miese und, ich sag mal so, hinterfotzige Weise umbringen lassen. Und wie das dann so ist, wenn wir schuldig werden, erstmal verdrängen wir das, wir reden das schön, wir versuchen dem Ding irgendwie auszuweichen, aber irgendwann geht das nicht mehr. Und auch in das Leben von David kam dann schließlich ein Mann Gottes mit dem Auftrag von Gott, ihm zu sagen, du bist der Mann, du bist an dieser Stelle schuldig geworden. Und ich möchte dich sehr ermutigen, wenn du den Eindruck hast, dass Gott das in dein Leben spricht und dir sagt, du bist da schuldig geworden, dass du dich dieser Aussage Gottes stellst und dass du dieser Aussage Gottes Recht gibst, dass du da nicht wegläufst oder ausweichst. Denn Befreiung wirst du erst erfahren, wenn du sagst, ja, stimmt, ich bin schuldig. Und das kann manchmal sehr wehtun. Darunter kannst du vielleicht in dem Moment regelrecht zusammenbrechen, weil dir das mit so einer Wucht klar wird. Aber trotzdem, die Befreiung danach, die wirst du erst empfangen oder bekommen, wenn du wirklich Gott recht gibst und sagst, ja, so ist es. Wir neigen ja heute dazu, Schuld zu relativieren. In unserer Gesellschaft heute gibt es eigentlich nichts mehr, was so wirklich verboten ist und alles kann man erklären und sich irgendwie rausreden. Aber ich glaube, wenn der Geist Gottes an uns wirkt, dann merken wir ganz tief in unserem Innern, ey, das ging überhaupt nicht, was ich mir da geleistet habe. Und dann solltest du dem nicht ausweichen. Ja, und dann bietet dir Jesus seine Vergebung an und möchte dich frei machen. Und es ist wichtig, dass du diese Vergebung wirklich von Herzen annehmen kannst. Das ist so wichtig und so gut und so schwer. Und das weiß ich auch aus meinem Leben, dass das manchmal so schwer ist. Ich hatte ja heute Morgen erzählt, dass ich Mutter von 4 Kindern bin und wenn Kinder klein sind und jetzt manchmal auch noch, aber vor allem wenn sie klein sind, ist das manchmal ganz schön anstrengend. Und ich habe mich da manches Mal in einer Weise verhalten, wo ich heute denke oder recht schnell gemerkt habe, das war nicht gut. Und eine Situation, die dafür sehr symptomatisch war, war eine Situation, die mir lange Zeit immer und immer wieder durch den Kopf gegangen ist. Da waren wir im Urlaub. Ich war hochschwanger mit unserem vierten Kind. 3 hatte ich schon, 3 kleine Kinder. Wir waren im Urlaub, wir waren in Italien. Es war kochend heiß. Wir haben den Tag am Strand verbracht. Wie das so ist, war ein schöner Tag, aber wie das dann so ist, wenn man mit 3 kleinen Kindern zurückkommt, alle sind müde, alle sind so quengelig, alle waren so schwitzig und Sand gesprenkelt und hatten Hunger und irgendwie ist man dann ziemlich so müde und geschafft. Und mein Mann und ich, wir haben uns die Arbeit geteilt, er hat gesagt, ich mache schon mal das Abendbrot, ich koche schon mal und ich habe derweil die Kinder schon mal geduscht und fertig gemacht und in den Schlafanzug gesteckt, damit das dann schnell vonstatten ging. Und unser zweiter Sohn, der Micha, wollte ich unter die Dusche stecken und setzte ihn so in die Wanne und wollte ihn abduschen und der brüllte wie am Spieß. Oh, dann, hatte wahrscheinlich Angst vor der Dusche oder weiß auch immer, auf jeden Fall brüllte er wie am Spieß und machte ein irres Theater. und ich war müde, ich war hochschwanger, ich war geschafft und es kam, wie es kommen musste in Anführungsstriche, ich holte aus und donnerte ihm eine. Das, was man als Mutter nie tun sollte. In dem Moment ging es mir schon durch und durch und ich habe gedacht, oh shit, was hast du denn jetzt gemacht? Und er brüllte natürlich noch viel mehr, es bringt ja gar nichts zu fassen. Also er brüllte noch viel mehr und ich holte ihn dann so aus der Wanne raus, wickelte ihn ins Duschtuch, wiegte ihn so hin und her, sagte mir, ja, tut mir leid, aber das ist einfach ätzend, wenn ihr immer so ein Theater macht, mir geht's doch auch nicht gut, reiß dich doch mal ein bisschen zusammen. Und er machte dann so wie das dann so ist, ne? Und während er das so machte, sah ich, dass so eine winzig kleine Ecke von seinem Schneidezahn rausgebrochen war. Ich weiß nicht, ob das jetzt da passiert war oder ob das schon war. Auf jeden Fall vermute ich, dass er, als ich ihm so eine gedonnert hatte, so nach vorne und dann irgendwie auf den Wasserhahn so gedonnert ist. Und ich war so erschrocken. Ich habe gedacht, so nah bist du als Mutter ab einem gewissen Maß der Überbelastung an dem Thema Kindesmisshandlung dran. Und ich habe mich für diese Situation unglaublich geschämt. Es wäre schön, wenn ich jetzt hier stehen könnte und sagen könnte, das war das einzige Mal. Das war aber so nicht. Kann ich leider nicht sagen, sondern mir ist das leider immer mal wieder, nicht oft, aber schon immer mal wieder passiert. Und es war jedes Mal, dass ich mich hinterher unheimlich geschämt habe. Und ich hatte das lange Zeit so als Schuld im Bauch. Und das ging und ging nicht weg. Und als unsere Kinder ein bisschen älter waren, also so Teenager-Alter, da habe ich gedacht, so jetzt musst du das irgendwie mal klären. Und den Micha, den habe ich mir so stellvertretend geschnappt. Das heißt, ich bin hoch in sein Zimmer gegangen, habe gesagt, Micha, ich muss dir mal was sagen. Und er, wenn Mutter reinkommt und sagt, ich muss dir mal was sagen, das verheißt nichts Gutes. Und dann sagte ich, Micha, ich muss dir mal eine Situation erzählen und du sagst mir mal, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Und dann habe ich ihm das so erzählt und dann sagte er, echt Mama, nee, das hätte ich ja nicht gedacht, dass du sowas machen würdest. Da dachte ich, oh, der kann sich schon mal wenigstens nicht dran erinnern, wie gut. Dann sagte ich, doch Micha, das habe ich aber gemacht und ich möchte mich bei dir entschuldigen, das tut mir unheimlich leid. Und ich möchte dich bitten, dass du mir verzeihst. Ihm war das mega peinlich, diese Mutteraktion da in seinem Zimmer, die da heulend vor ihm stand und er dachte wahrscheinlich, hoffentlich ist sie bald raus hier und hat so gesagt, ja klar, vergebe ich dir und so. Ja, und ich war in dem Moment froh, dass er es so gesagt hat und auch meine anderen Kinder, da wo ich sie um Vergebung gebeten, war für die gar kein Thema, mir zu verzeihen. Aber das Problem war, ich habe mich danach immer noch nicht frei gefühlt. Ich hatte das Ding immer noch in mir. Und dann habe ich am nächsten Morgen in der stillen Zeit einen Bibelvers gelesen. Da sagt auch wieder Paulus, wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für sie ein. Und da ist mir das so schlagartig klar geworden, Gott, der allerhöchste Richter, und über ihm gibt es ja keinen Richter, der da noch drüber wäre, Gott, der allerhöchste Richter, spricht mich frei und vergibt mir. Meine Kinder, die Betroffenen, die vergeben mir auch. Nur ich selbst, ich kann mir das nicht vergeben. Es ist so, als sitze ich in so einem Gefängnis drin, Gott kommt, macht die Tür auf und sagt, komm raus, es ist alles bezahlt, du kannst rauskommen. Und ich sitze in dem Gefängnis und sage, nein, ich habe das nicht verdient, ich bleib hier, ich muss die Strafe absitzen. Und mir ist es ganz wichtig geworden in dem Moment, dass ich die Vergebung nochmal richtig für mich in Anspruch nehme. Und immer wieder musste ich das tun. Weil diese Schuldgefühle, es ist ja dann keine echte Schuld mehr, aber diese Gefühle, diese anklagenden Gefühle, die kamen schon immer und immer wieder nochmal an. Und ich musste sie wirklich immer wieder im Namen Jesu in ihre Schranken weisen und sagen, nein, sorry, ihr habt hier nichts mehr zu suchen. Die Anklageschrift ist zerrissen, da ist nichts mehr. Bei mir ist nichts mehr. Und ich möchte dich sehr ermutigen, wirklich sehr ermutigen, deine Schuld zu bekennen. Ich weiß oder ich bin mir ganz sicher, dass man das immer für sich alleine kann, dass das auch immer völlig ausreicht so vor Jesus. Aber ich weiß für mich, dass ich es als Mensch oft brauche, dass ich das vor einem Zeugen tun kann. Und es braucht auch gar nicht dafür so eine extra Nummer wie hier, sondern man kann das auch zu Hause tun. Das mache ich manchmal bei meinem Mann, dass ich beichte oder meiner Freundin oder was auch immer. Macht euch das zu einer Gewohnheit zu beichten. Ich finde dieses Ritual in der katholischen Kirche wirklich, wirklich gut. Auch wenn es vielleicht an manchen Stellen entartet ist oder wie auch immer, das kann ich nicht beurteilen. Aber die Sache an sich, dass ich vor einem Menschen meine Schuld bekenne und von diesem Menschen dann auch im Namen Jesu die Vergebung zugesprochen bekomme, die hat eine Kraft, eine Wirkungskraft in uns, die unglaublich viel freisetzt. Und ich möchte dich sehr ermutigen, dass du das tust. Auch heute, wie gesagt, du hast ja heute die Chance, hier wirklich Schuld zu lassen. Wenn Gott an irgendeiner Stelle zu dir sagt, da bist du schuldig geworden, du bist die Frau, dann lass das Ding, renn da nicht weg oder weich dem nicht aus, sondern stell dich dem und bekenn diese Schuld vor Gott. An dieser Stelle hatte ich so während der Vorbereitung noch so den Eindruck, dass sich jemand hier befindet, der für den das Thema Abtreibung ein Thema ist und der auch gerade da an dieser Stelle wirklich etwas zu bekennen hat. Und ich möchte dich sehr ermutigen, das zu tun. Lass dein Ding, lass deine Schuld hier und geh als befreiter Mensch nach Hause. Ja, ihr habt wieder ein bisschen Zeit jetzt. Nun weiß ich, dass das jetzt ein bisschen schwierig ist, weil das ja etwas sehr, sehr Persönliches ist. Und vielleicht mögt ihr lieber jetzt wirklich für euch alleine noch ein bisschen nachdenken. Vielleicht möchtet ihr mit der Freundin oder mit wem auch immer wirklich jetzt mal beten und da was klar machen. Mit den Frauen, die hier sind, zum Gebet die Möglichkeit besteht. Aber nimm das Ding nicht wieder mit, das wäre schade, das brauchst du nicht. Du kannst wirklich als Befreite heute nach Hause gehen. 10 Minütchen, 5 Minütchen, ich guck mal, wie die Situation sich so entwickelt. Für euren Stolperstein. Ja, ich würde dann noch mit dem letzten Stolperstein weitermachen. Dann haben wir uns durch unseren Steinberg durchgearbeitet. Ihr seid tapfer dabei geblieben. Der vierte Stolperstein, das sind Schicksalsschläge, die wir nie so richtig verarbeitet haben oder über die wir nie so richtig weggekommen sind. Und im Gespräch mit Menschen merkt man, dass das oft ganz, ganz dicke Stolpersteine sind. Da hat jemand seinen Partner verloren oder ein Kind verloren. Da ist jemand plötzlich ganz schwer krank geworden oder ist von Kindheit an krank und muss sich immer mit so einer Krankheit rumquälen. Da ist jemand plötzlich arbeitslos geworden oder der Partner ist arbeitslos geworden, sodass so ein sozialer Abstieg in dem Moment anfing. Da gab es Trennungen durch Treuebrüche oder Ähnliches. Und solche Schicksalsschläge oder irgendwelche anderen Nöte, in die wir hineingeraten sind, völlig unverschuldet hineingeraten sind, die können uns schon ganz schön zu schaffen machen. Und es können wirklich so dicke, dicke Stolpersteine im Leben sein, über die wir nie so richtig drüber kommen. Weil wir immer fragen, warum? Warum, wenn Gott ein Gott der Liebe ist, wenn er mich liebt, warum dann? Warum muss ich das jetzt so durchleiden? Warum muss ich das so mitmachen? Ich muss dir gleich ganz ehrlich sagen, dass ich auf diese Fragen keine Antworten habe. auch keine Antwort, die wirklich, vor allem keine Antwort, die wirklich zufriedenstellt und erklärt. Leiterfahrungen in unserem Leben umgibt immer so ein gewisses Mysterium. Und nichts ist für die Betroffenen schlimmer als schnelle, platte, vielleicht auch noch sehr fromme Antworten, so ein Pott auf dem Deckel, so nach dem Motto, frag nicht warum, frag wozu, habe ich da mal irgendwo gehört, wo ich gedacht, das ist der Hammer. Sowas jemandem zu sagen, der gerade in einer großen Krise oder in einer großen Leitsituation steckt. Die Frage nach dem Warum und nach dem Wie lange noch muss ich das aushalten, Gott, die sollten wir jedem Menschen zugestehen, der durch eine Not oder durch eine Leiterfahrung geht. Und wenn wir in die Bibel schauen, in den Psalmen auch wieder, da fragen die Menschen oft, warum? Und wie lange noch? Und sie kommen damit zu Gott. Wohin sollen wir denn sonst damit gehen, wenn nicht zu Gott? Wir vertrauen ihm, wir lieben ihn und er ist für unser Geschick zuständig. Wen sollen wir denn mit diesen Fragen bombardieren, wenn nicht Gott? Und wir sollten das niemandem verbieten und sollten solche Menschen einfach nur liebevoll begleiten. Mehr brauchen die oft gar nicht. Das weiß ich aus meinem Leben. Mehr brauche ich dann gar nicht. Einfach jemand, der an meiner Seite ist und der mich aushält und mit mir da durchgeht. Da, wo ich in meinem Leben solche Situationen erlebt habe, hat mir ein Gedanke etwas geholfen. Der hat auch nicht erklärt, aber der hat zumindest geholfen. Gott ist ein Gott, der uns im Leid ganz nahe ist. Gott ist kein Gott, der irgendwo im Himmel sitzt und dann so an den Strippen zieht und mal hier ein bisschen und mal da ein bisschen, sondern er selbst ist in Jesus, in unser leidvolles Menschsein hineingekommen und hat unser leidvolles Leben mit uns gelebt und ist unseren Tod gestorben. Und gerade in leidvollen Situationen, und das berichten immer wieder viele, viele Menschen, haben sie den Eindruck und haben sie auch erlebt, dass Gott ihnen ganz nah ist. Dass Gott diesem Leid nicht ausweicht, sondern mitten da reingeht und das mit dir durchsteht. Und da kannst du dir ganz sicher sein, wenn du in so einer Situation bist, dass Gott da mit dir drin ist und dass er das mit dir aushält und mit dir durchsteht und dir die Kraft gibt, da irgendwie drüber zu kommen. Und irgendwann habe ich dann in meinem Leben, wenn man da so eine Zeit lang so drin ist, in so einer Situation angefangen, das braucht wirklich so seinen Weg, aber irgendwann habe ich angefangen, auch zu den leidvollen Situationen in meinem Leben Ja zu sagen und sie als zu mir gehörig mit einzuschließen und zu akzeptieren. Sie gehören eben auch zu meinem Leben. Die notvollen Situationen, die schmerzhaften Momente und die Schicksalsschläge. Und da, wo ich das getan habe, da habe ich etwas sehr Erstaunliches entdeckt, dass Gott eben diesen Schmerz auch verwandeln kann. Im Römerbrief, da lesen wir Römer 8, lesen wir Vers 26, denen, die Gott lieben, müssen, können, dürfen, alle Dinge zum Besten dienen. Also Gott kann da was draus machen. Das sieht man am Anfang nicht, ganz klar. Und das brauchst du auch gar nicht zu sehen, wenn du so am Anfang drin bist. Aber so langfristig entdeckst du das. Gott kann aus dem Schmerz deines Lebens eine Perle machen. Ich finde, das ist ein ganz tolles Bild. Die Perle in einer Auster, die wir ja so sehr schätzen, die ist ja eigentlich durch eine Verletzung entstanden. Irgendein Fremdkörper ist in diese Muschel eingedrungen, in dieses Muschelfleisch und hat sich da so reingebohrt. Und die Auster versucht nun nicht mit aller Macht, das Ding so wieder loszuwerden, sondern sie umschließt diesen Fremdkörper. Sie bindet ihn mit ein und so wird daraus so eine kostbare Perle. Und das kann auch in deinem Leben, in unserem Leben passieren, da wo wir das Gott damit ranlassen, Gott mit reinnehmen und auch diesen Schmerz mit einbinden, da kann Gott was daraus machen. Sich nicht zu wehren, sondern Ja zu sagen und zu vertrauen, dass Gott trotz allem aus dieser Sache noch was Gutes machen kann. Vielleicht wäre das ein Weg, mit Schicksalsschlägen, mit schmerzhaften Momenten im Leben umzugehen. Oder vielleicht ist das auch der einzige Weg, der wirklich funktioniert. Ein Bibelvers, der mir in diesen Zeiten immer sehr geholfen hat, ist ein Vers aus Jeremia 29, Vers 11. Da sagt Gott, denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Spruch des Herrn, Pläne des Heils und nicht des Unheils, denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Und dass Gott durch alle Tiefen hindurch einen guten Weg mit mir hat, das ist immer wieder etwas, woran ich ganz festhalte. Ja, damit sind wir am Ende unserer Stolpersteinreihe. Und es liegt in der Natur der Sache, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt, das geht ganz schön ans Eingemachte. Wir sind es ja so gewohnt, immer so dahin zu leben. Und wenn man dann mal so sich die Zeit nimmt, an solche drei Sachen dran zu gehen, das macht ja was mit einem. Und ich möchte dich sehr ermutigen, diese Spur weiter zu verfolgen, die Gott vielleicht heute in dir gelegt hat, Gott in dir angelegt hat. Ich möchte dich nochmal ermutigen, das, was du vielleicht loswerden willst, wirklich heute hier zu lassen. Und das Ganze ist ja auch kein steter Prozess. Also du fängst hier an und dann geht das so bergauf. Das ist mehr so ein Kreisen. Rainer Maria Rilke, der hat mal gesagt, ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen. So ist das, ne? Es ist so ringförmig. Du wirst immer wieder an Stolpersteine kommen, immer wieder. Immer wieder wird Schuld auftauchen, immer wieder wird irgendeine alte Prägung auftauchen. Das ist immer wie so ein Kreiseln. Das macht aber nichts. Das ist das, was ich heute Morgen sagte. Das Fundament unten drunter, was unter deinem Leben steht, das ist die Liebe Gottes. Und die steht felsenfest, da machst du nichts dran. Und du kannst so schön kreisen und immer weiter wachsen und dich verändern, aber alles aus dieser Gewissheit heraus, ich bin eine geliebte Frau und die bin ich und die bleibe ich. Und das finde ich ganz hervorragend. Ich würde jetzt gerne so schließen, dass ich jetzt nochmal einen kurzen Text lese. Und der im Grunde auch so wie ein Gebet zu verstehen ist. Und dann würde ich es so machen, dass wir eine Musik einspielen. Und die sagen, so, jetzt ist gut, ich gehe jetzt Kaffee trinken, die sollen das tun. Die sagen, nee, ich muss jetzt noch mal ein bisschen runterfahren oder ich brauche noch ein bisschen, um mich zu sortieren. Bleibt einfach hier sitzen, solange, bis ihr für euch den Eindruck habt, jetzt ist auch gut. Und die Frauen, die hier sind zum Gebet, die sind auch noch da. Also da könnt ihr auch noch was nachholen, wenn ihr es vielleicht in der Zeit nicht geschafft haben. Wir haben aber auch nachher noch ein Segnungsteil. Also ihr kriegt alles, Gebet, Kaffee, Kuchen, alles da. Keiner verpasst hier irgendwas. Ich lese noch mal den einen Text, auch noch mal aus dem Klang deiner Stimme. Und mit dem können wir das Ganze dann jetzt abschließen. In der nächsten Zeit werde ich mein Augenmerk noch einmal auf meine Biografie richten. Da gibt es sehr viel Schönes und sehr viel Grund zur Dankbarkeit. Da gibt es aber auch blinde Flecken, dunkle Stellen, Schmerz und Verwundung. Manches davon hat die Zeit und das Leben selbst geheilt. Zurückgeblieben sind nur ein paar kleine, kaum sichtbare Narben, die mich nicht weiter beeinträchtigen. Aber es gibt auch Momente, in denen scheinbar wie aus dem Nichts ein undefinierbarer Schmerz, eine unverhältnismäßige Wut, große Scham und nicht zu erklärende Angst in mir aufsteigen. In der nächsten Zeit will ich mir die Ursache, welche diesen heftigen Reaktionen in mir auslösen, genauer anschauen. Ich werde das mit Jesus gemeinsam tun. Was er mir dann durch seinen Heiligen Geist aufzeigt, werde ich dankbar aufnehmen. Was er unter Verschluss hält, werde auch ich nicht mit Gewalt hervorzerren. Dabei will ich darauf achten, ob es Altes in meinem Leben gibt, mit dem Jesus abschließen will. Denn irgendwann ist auch bei mir der Zeitpunkt gekommen, den Blick wieder nach vorn zu richten. Meine Ausrichtung soll wieder im Hier und Jetzt und in der vor mir liegenden Zukunft liegen. Denn Jesus möchte Neues wachsen und werden lassen in meinem Leben. Er möchte Wachstum, Heilung und Veränderung für mich. Er möchte für mich das Leben und nicht den Tod. Deswegen werde ich, wenn es an der Zeit ist, Jesus gestatten, ein schmerzhaftes Kapitel in meinem Leben zu schließen. Ich werde an seiner Hand dieses Land verlassen und nach vorne blicken. Dann wünsche ich euch, dass ihr in euren Sachen, in diesen Dingen gut weiterkommt.
Ja, nach einem hoffentlich ganz ereignisreichen Nachmittag für euch, bei dem ihr viel aus den Workshops mitgenommen habt und mitnehmen werdet nach Hause, möchte ich jetzt nochmal die Dagmar und die Ulrike nach vorne bitten. Beide haben sich qualifiziert in Seelsorge und Beratung und werden sich kurz vorstellen. Und ich denke, für die eine oder andere von euch ist vielleicht heute ein Prozess in Gang gestoßen worden oder überhaupt erst angetickt worden, der aber einer Vertiefung bedarf in der Zukunft. Und da möchte ich euch zumindest Dagmar und Ulrikes Kompetenzen nicht vorenthalten.
Ja, also ich bin hier ansässig in Iserlohn, komme aus dieser Gemeinde, habe nach Jahren eigener Beratung eben eine Ausbildung gemacht in Gebetsseelsorge und Individualpsychologie und mache Beratung seit, weiß ich nicht, wie viel Jahren, 6, 7, 8, 9 Jahren. Und bin hier telefonisch in Iserlohn zu erreichen. Es sprach mich gerade schon mal einer an. Ich habe immer noch so einen ganz klassischen alten Küchenkalender. Und von daher ist es bei mir notwendig, dass man mich anruft und wir einen Termin machen. Und wer Bedarf hat, darf mich nachher gerne ansprechen.
Ich bin Ulrike Sprengel und ich wohne in Sundern-Endorf und ich möchte euch auf zwei Sachen aufmerksam machen. Zum einen auf diesen Flyer, der hinten auf dem Büchertisch ist. Ich habe eine Ausbildung gemacht vor einiger Zeit als Mediatorin. Und das bedeutet, wenn ihr einen Konflikt habt, wo es darum geht, eine Lösung zu suchen, wo beide mit zufrieden sind. Mediation ist ein System, wie man so einen Konflikt durchstehen kann gemeinsam. Das kann man machen bei Trennung, Scheidung, was ich euch nicht wünsche, aber auch bei Erbschaften oder Nachbarschaftskonflikten oder Mitarbeiterkonflikten in der Gemeinde, wo immer irgendwas zu regeln ist. Und das andere, worauf ich euch aufmerksam machen möchte, ist, wenn ihr jemanden braucht in eurer Gemeinde, der zu irgendwelchen Themen was referiert, gibt es hinten einen Flyer von mir mit Vorträgen oder Seminaren, die ihr da buchen könnt.
Dankeschön. Genau, und apropos Flyer. Es gibt hinten am Büchertisch auch noch einen Flyer von dem Verein Aufbruch Leben. Der ein oder andere von euch kennt die Doro Gersdorf, die letztes Jahr hier beim Frauentag war und für uns die Referate gehalten hat. Aufbruch Leben in Dortmund, die bieten jetzt zum Beispiel im kommenden Herbst wieder ein längeres Seminar an über mehrere Abende und Wochen, wo man sich mit Themen, die alle so den Komplex innere Heilung, Vergebung, Versöhnung und so weiter beschäftigen, intensiv behandeln in einer kleinen Gruppe. Auch das ist sehr empfehlenswert, dafür gibt es diesen Flyer hinten. Und auch das wollen wir uns euch mit auf den Weg geben. Wie gesagt, für diejenige, die vielleicht denkt, jetzt ist da bei mir was angetickert, jetzt habe ich da was begriffen für mich und bevor das jetzt alles wieder in der Versenkung verschwindet, möchte ich mich auf den Weg machen. Daher diese Empfehlung von uns an euch. Ja, ihr seid ja hier auf dem Frauentag der geistlichen Gemeindeerneuerung. Hier hängt unsere lila Fahne. Und ich möchte noch kurz 2, 3 Sätze sagen, wer ist die geistliche Gemeindeerneuerung eigentlich? Für diejenigen, die das nicht wissen. Ihr seht auf der Flagge, es ist die Taube, unser Symbol, die Taube für den Heiligen Geist. Die geistliche Gemeindeerneuerung ist eine Erneuerungsbewegung innerhalb der evangelischen Kirche, die besonders den Heiligen Geist und sein Wirken, sagen wir mit seiner ganzen Dynamik und Kraft und Lebendigkeit wieder in den Vordergrund gestellt hat und überhaupt wieder wiederentdeckt hat in der Theologie und auch in der Praxis des Glaubens. Ja, wir leben und arbeiten und engagieren uns für eine geistliche Erneuerung unserer Landeskirche. Und ich weiß, es gibt auch diese geistlichen Erneuerungsbewegungen in anderen Großkirchen, bei den Katholiken, bei den Baptisten. Das ist sehr schön, dass wir da konfessionsübergreifend arbeiten und leben und beten und Ja, und hier in Iserlohn ist diese Arbeit sehr aufgeblüht in den letzten Jahren, weil der Pfarrer Udo Schulte ist unser erster Vorsitzender in Westfalen. Und er war ja hier 22 Jahre Pfarrer bis letzten Sommer. Und das hat auch noch so ein bisschen die Tradition. Deshalb ist zum Beispiel auch der Frauentag hier. Sigrid, jetzt würde ich dich bitten, dass du kommst und auch noch ein paar Takte sagst.
Nachdem es jetzt die ganze Zeit um tolle geistliche Dinge und Dinge für die Psyche gegangen ist, komme ich jetzt wegen des schnöden Mammons und ich will an euer Portemonnaie. Hat aber einen guten Grund. Ich habe am Sonntag, letzte Woche, war ich alleine zu Hause und bin so ein bisschen durch die Programme gezappt und bin dann auf so ein Programm gestoßen, bitte melde dich. Ich weiß nicht, ob das Format irgendjemand kennt. Da machen sich Leute auf die Suche nach jemandem, den sie vermissen, den sie selbst nicht finden können. Und dann habe ich gerade am Sonntag in dieser Sendung reingeguckt und da war eine junge Frau, die suchte nach ihrem Vater. Den hat sie nie richtig kennengelernt. Der hatte aus verschiedenen Umständen die Familie verlassen, als sie ein Säugling war. Und dazu kam noch, dass die Kindheit bei der Mutter und dem Stiefvater nicht ganz so glücklich und gut war, wie man das eigentlich sich für so ein Kind wünscht. Und dann hat sie nach 22 Jahren den Sender um Hilfe gebeten und sich auf die Suche nach ihrem Vater gemacht. Und dann gab es auch ein Happy End. Nach langer Recherche dieser Dame wurde der Vater gefunden und die junge Frau fand sich in seinen Armen wieder und hörte die Worte, nach denen sie sich ein ganzes Leben lang gesehnt hatte. Ich hab dich lieb und ich hab dich vermisst. Und weil ich jemand bin, der ziemlich nah am Wasser gebaut hat, war ich zu diesem Zeitpunkt in ziemlichen Tränen aufgelöst. Das schien mir auch alles sehr echt zu sein. Und dann ist mir mittendrin die Erkenntnis gekommen, das ist genau das, was uns mit unserem himmlischen Vater verbindet. Dass wir darauf angelegt sind, uns in seinen Armen wiederzufinden und diese Worte zu hören. Ich liebe dich und ich vermisse dich, wenn du nicht bei mir bist. Was hat das jetzt mit eurem und ihrem Portemonnaie zu tun? Ich sehe die GGE so ein bisschen in so einer Art Vermittlerrolle. Diejenigen, die hier mitarbeiten, bemühen sich darum, die Verbindung zu diesem dreieinigen Gott zu ermöglichen, vielleicht wieder zu ermöglichen, vielleicht erstmalig zu ermöglichen und damit möglichst viele sich auf diese Weise in den Armen Gottes wiederfinden können. Und die Seminare und Frauentage und was immer wir anbieten, das trägt sich nicht alleine aus den Unkostenbeiträgen. Hier sind hauptamtliche Leute und wir sind einfach auf ihre Spenden angewiesen. Das kann eine einmalige Spende sein, das kann aber auch eine regelmäßige Unterstützung sein, wenn gleich die Körbe durchgehen, da sind auch Umschläge drin, dann kann man gucken, da ist ein Formular. Und wenn man sagt, ich möchte das gerne regelmäßig unterstützen, kann man dieses Formular ausfüllen. Vielen Dank.
Ja, und während jetzt die Kollektenkörbe rumgehen, bitte ich doch schon mal aus den Workshops Vertreterinnen nach vorne. Weil wir möchten jetzt noch mal einen kurzen Austausch haben und erleben und hören, was ihr denn so erlebt und erfahren habt in eurem Workshop jeweils. Ja, sind jetzt alle Workshops vertreten? Dann fange ich doch einfach mal mit der ersten an. Renate Baun aus Dortmund. In welchem Workshop warst du?
Bei Tamara Hinz.
Ja, dann bitte ich dich doch jetzt mal und nimm das Mikro um deine Erzählung.
Also ich musste mir das ein bisschen aufschreiben. Das war ja nicht gerade wenig, was wir heute Nachmittag hören durften. Also für mich war das heute ein ganz besonderer Tag. Mir war vorher klar, dass ich heute ganz besonders für mich persönlich dran war. Deshalb suchte ich heute Nachmittag auch diesen Workshop auf. Wenn unsere Biografie mein Leben schwer macht, Stolpersteine aus der Vergangenheit überwinden. Es ging um 4 Themen und 4-mal ein Angebot zum Gebet oder mit Freunden oder Nachbarinnen zu beten und ins Gespräch zu kommen. Die Themen waren ungute Prägungen, Verletzungen durch andere, Schuld und Schicksalsschläge.
Ich muss mal halten für dich. Ich muss einmal kurz drehen. Okay. Gut.
Was mache ich damit? Wie gehe ich damit um, wenn wieder was hochkommt, wenn ich mit irgendetwas nicht fertig werde? Wichtig war für mich, wieder die Seelsorge anzunehmen, das Beten vor Gott bringen und laut aussprechen. Für mich persönlich war es sehr praktisch und auch sehr aufmunternd. Es hat Mut gemacht, wieder Seelsorge aufzunehmen, wieder zu beten, wieder was loszuwerden, zu bereden und dran zu bleiben. Auch weiterhin Seelsorge zeigen zu lassen. Ich komme aus einer Gemeinde, wo das etwas schwieriger ist, wo ich eigentlich die Seelsorge und mitmache und so weiter und so fort. Und von daher hätte ich gerne mal selbst wieder, zumal ich aus dem Pietismus komme, aus dem Schwäbischen, wie man ja hört, und da ganz anders geprägt wurde und hier oben jetzt immer klarkommen muss. Ja, Dinge loslassen und mit meiner Last zu Gott zu gehen. Manches konnte ich hier lassen und dafür bin ich dankbar, auch besonders Tamara Hinz.
Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Katharina, ne? Du warst in welchem Workshop?
Bei der Sigrid.
Bei der Sigrid. Aus Alt macht Neu. Super. Du hast das Exemplar gleich angezogen. Super. Ja, erzähl uns noch was dazu.
Das ist das Hemd von Sigrid und die hat es mir geschenkt. Und sie hat es ausrangiert. Und ich fand's cool und habe gesagt, ja, ich mache was Neues raus. Ich habe weniger Knöpfe benutzt, als ich eigentlich vorhatte, weil ich hasse Knöpfe annähen. Ich habe in meinem Lebtag noch nie wirklich Knöpfe angenäht. Ja, und ich habe die Ärmel abgeschnitten und da hat die Sigrid gesagt, wir können dann auch Stülpen rausmachen. Aber es ist zu lang, aber es reicht.
Wunderbar, Dankeschön. Janet, in welchem Workshop warst du?
In dem gleichen. Und ja, ich habe halt ein T-Shirt genommen, das hatte ich mir kurz vorgekauft, und habe ein ausrangiertes Oberteil, ein Herz, ausgeschnitten, aufappliziert. Und das ist, finde ich, und das ist leider noch nicht ganz fertig. Das ist ein Langarm-T-Shirt gewesen. Da habe ich die Ärmel abgeschnitten. Der lange Kragen, der wurde gekürzt. Und unten habe ich, wie man sieht, Zacken geschnitten. Zacken. Und damit der Rest von den Zacken, die unten ja weggeschnitten waren, dann halt auch noch irgendwo sind, habe ich die einfach innen wieder dran genäht. Und dadurch ist das dann halt etwas, ja, ich mag sowas.
Schön. Also hast du gute Erfahrungen gemacht. Wunderbar. Oh, ich sehe, da kommen noch mehr kreative Leute. Was hast du gemacht?
Ich habe mein altes zu großes T-Shirt oben den Rand abgeschnitten. Dann habe ich so Blumen hergestellt, mit Knöpfen angefangen festzunähen. Ich habe es auch nicht geschafft, fertig zu machen. Und habe ein bisschen taillierter genäht und abgeschnitten dann.
Super, sieht schön aus. Und jetzt wirst du es anziehen im Frühling. Ja, schön, danke. Petra, was hast du gemacht?
Also von meiner Seite nochmal vielen Dank an die Sigrid, die so viel gespendet hat an Materialien. Da dürft ihr ruhig mal für applaudieren. Danke. Aus einem alten T-Shirt eine Kissenhülle und das hatte Sigrid auch mitgebracht. Da habe ich einfach eine Rosette drauf genäht. Vielen Dank für die tollen Tipps.
Super, schön. Jetzt kommt was ganz anderes. Ulrike aus dem Workshop, Nein sagen ohne Schuldgefühle.
Mein Workshop hat unmittelbar zum Erfolg geführt. Ich habe 3 Leute gefragt, ob sie was sagen wollten. Und deswegen muss ich jetzt selber sagen, was sie mir gesagt haben. Also sie fanden es wirklich gut. Und sie meinten, ja, da wird ja so richtig ein Film vor einem ablaufen und man fühlte sich so wiedererkannt und sie wären doch sehr erhellt worden. Und jemand sagte mir, ja, ich hatte ja auch so ein schiefes Bild von Jesus. Ich habe gedacht, er sagt immer zu allem Ja und Amen. Das ist ja gar nicht so. Und dann hat mir jemand gesagt, also ich habe mir bisher noch nie Gedanken gemacht, warum ich eigentlich nicht Nein sage. Und das hat ihn auf die Spur, hat sie auf die Spur gebracht und sie auf einen neuen Weg gesetzt. Das fand ich auch ganz schön.
Wunderbar, danke schön. Sigrid, in welchem Workshop wart? Ah ja, ich sehe schon. Ihr wart gemeinsam im Workshop Lobpreismalerei. Okay, ich gebe dir das Mikro. Was kannst du da uns dazu sagen?
Ja, das war ja ein Experiment und wie ihr sehen könnt, sind ganz ganz tolle Bilder da entstanden. Und ich hatte, wir haben also ohne Lobpreis gemalt, nur mit innerem Lobpreis. Und ich hatte am Anfang so Farben vor mir sehen, vor dem inneren Auge und habe versucht, das aufzumalen. Das ist dann leider nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt hatte, wie ich es innerlich gesehen habe. Und dann ja, kam was ganz anderes raus. Das sollte eigentlich nur ein kleines aufgemaltes Rechteck werden. Und es ist irgendwie aus irgendeinem Grunde zu einer Art von Kreuz geworden. Und dann fiel mir der Bibelvers ein, Christus, die Hoffnung in mir. Und das ist tatsächlich etwas, was wichtig ist im Moment für mein Leben. Christus, die Hoffnung in mir. Ja, also passt das. Was in mir ist, kam raus. Und mit Unterstützung ein paar Hilfestellungen, glaube ich, kann jeder was malen, was in einem ist an Farben und Ideen und Vorstellungen.
Wunderbar, danke schön, danke schön. Monika, du warst im Workshop Tanzen?
Ja. Ja, und die Annelie hat uns da ganz toll eingeführt. Also wir haben erstmal uns ein bisschen locker getanzt und dann so ein bisschen tanzend begrüßt, einander wahrgenommen und dann hat sie den Raum aufgeteilt, und auf der einen Seite war die Vergangenheit, auf der anderen die Zukunft und dieses breite Band war die Gegenwart. Es gab aber auch einen Raum, wenn man da jetzt nicht mehr weiter sein wollte, um auszusteigen. Ja, und dann sollten wir erstmal wahrnehmen, wie wir uns in den Räumen fühlen und dann zum Thema hin eben, wenn ein Veränderungswunsch da ist, sollten wir zu dem Ort in der Vergangenheit, wo denn diese Sehnsucht zum ersten Mal da war und da eine Haltung finden und dann in die Zukunft gehen, wo wir hinwollen, zu unserem Ziel und auch da eine Haltung einnehmen. Und dann wieder zurück zu der ursprünglichen Haltung und gucken, ob wir irgendwie einen Weg finden, zu unserem Ziel zu kommen. Und ja, dann auch gucken, ob Jesus uns vielleicht dabei helfen kann. Und Annelie hat dann immer wieder Impulse gegeben. Ja, und das war wirklich toll. Und ich persönlich habe da unheimlich viel erlebt und habe dann das Dunkle meiner Vergangenheit als Kugel sehen können, mit der ich tanzen kann. Ja, und das finde ich immer wieder beeindruckend, was da alles passieren kann.
Vielen Dank, vielen Dank. Annelie, willst du noch was sagen? Nein, ihr seid jetzt noch nicht dran. Noch ein Danklied. Wir singen jetzt noch mit der Band ein Danklied. Wir wollen einfach die Erlebnisse, die wir hatten aus den Workshops, nochmal Gott hingeben, einfach nochmal Danke sagen und ja, nehmt uns mit hinein. Ja, vielen Dank für euer Danklied. Jetzt erwartet uns ein wunderbarer Abschluss in Form eines Ausdruckstanzes und auch noch einem geistlichen Impuls von Dagmar. Aber jetzt lade ich uns zuallererst ein zu diesem Ausdruckstanz. Den wird Annelie, die ja schon den Workshop-Tanz geleitet hat, zusammen mit ihrer Tochter Johanna tanzen. Und die beiden werden das Thema Veränderung aufgreifen, was ja uns jetzt durch den ganzen Tag begleitet hat. Und weil das jetzt hier Mutter und Tochter sind, die zusammen tanzen, werden sie das Thema loslassen, sich gegenseitig loslassen im Abnabelungsprozess, uns vortanzen. Herzlichen Dank schon mal.
war ja enorm ausdrucksstark. Boah. Konnte man gut nachempfinden als Mutter. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie ich die Überleitung kriege. Aber es ist gut, dass wir diese geöffnete Tür haben. Und ich bitte dich, Suse, nochmal dieses Bild uns zu geben. Genau. Kennt ihr das, wenn ihr mit einem einzigen Satz so eine ganze Situation vermasselt, so ein richtiges Fettnäpfchen? Also ich trete hin und wieder in solche Fettnäpfchen. Und mir ist so eine Situation passiert, da war ich eine Woche, hatte ich eine Stille gebucht und das war schon so ziemlich am Ende der Zeit und wir waren auch schon so richtig gut drin im Schweigen und ich sitze unten mit einer Tasse Kaffee im Foyer und eine andere Teilnehmerin kommt dazu und ich fange plötzlich an zu reden und zu reden und zu reden mit der. Und die guckt mich an und weiß überhaupt nicht, wie sie mit mir umgehen soll, weil wir reden ja nicht. Und das war super peinlich, aber harmlos. Und ich bin dann zurück in mein Zimmer gegangen und merkte aber, es krabbelten so alte Gefühle in mir hoch. So Gefühle, 15 Jahre alt, ich bin falsch. Die anderen haben Gemeinschaft, ich gehöre nicht dazu. Die anderen sind irgendwie so sauber, ich bin schmutzig. Die mag man, mich mag man nicht. Ich glaube, ich mag mich selber nicht. Bin 15 Jahre und wünsche mir so ein schönes, sicheres, harmonisches Zuhause. Und all diese Gefühle und die entsprechenden Situationen dazu fielen mir ein. Und heute, über 40 Jahre danach, sage ich ja, so war das damals bei mir. Und spüre aber eine große Dankbarkeit, weil Jesus gerade in meinem Zimmer, in dem ich dann saß, zu mir gesagt hat, ich lebe mit meiner ganzen Herrlichkeit in dir. Und ich zeige euch nochmal dieses Bild, das ist auf der Anmeldung für den heutigen Tag. Und da seht ihr eine geöffnete Tür. Silvia hatte das heute Morgen schon erwähnt. Und ich stelle mir vor, was so hinter dieser Tür sein könnte, wenn man da durchtritt. Ich stelle mir vor, das ist so ein schöner, bisschen verwilderter Vorgarten und ein Haus im Hintergrund, ein Zuhause. Manche haben da vielleicht ein Schloss und manche ein Backsteinhaus und manche vielleicht ein Holzhaus mit Teich irgendwie. Jeder hat so seine eigenen Vorstellungen. Aber dieses Bild spricht so in meine Sehnsucht hinein, nach Hause zu kommen zu Gott. Und die Bibel spricht an vielen Stellen vom Haus Gottes. Und im Alten Testament ist häufig der Tempel Salomo gemeint. Dort ruhte die Bundeslade, also Gott. Und ich habe es nochmal nachgelesen, bei der Einweihung dieses Tempels kam das ganze Volk zusammen. Es waren unglaublich viele Leute da und es wurde Gott angebetet mit Instrumenten und mit Stimmen den ganzen Tag hindurch, 24 Stunden. Und die Priester hatten sich vorbereitet auf ihren Dienst. Und plötzlich erfüllte die Herrlichkeit des Herrn den ganzen Tempel. Und ich fand, es ist eine tolle Vorstellung, wenn die Herrlichkeit des Herrn hier unseren Tempel erfüllen würde und vielleicht unsere ganze schöne Ordnung über Bord werfen würde und er uns dienen könnte. Er tut das auch. Dieser Ort, dieses Zuhause oder dieser Tempel ist der Ort der Anbetung, der Gemeinschaft, des Gesangs, der Ort des ewigen Loblieds. und schließlich der Ort der vielen Wohnungen, wie es im Johannesevangelium steht. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und in dem Psalm findet man häufig den Wunsch, in die Gegenwart Gottes zu kommen, um dort zu wohnen oder im Hause des Herrn zu bleiben. Heute im Neuen Bund hat Jesus erfüllt, wonach sich so viele im Alten Bund gesehnt haben. Und auch meine Sehnsucht nach einem sicheren, heilsamen, liebevollen Ort hat sich erfüllt. Es ist die Gegenwart Gottes. Und stellen wir uns doch mal vor, in seine Gegenwart zu treten, wäre tatsächlich wie ein Nachhause kommen, also in einen Schutzraum zum Vater, wie zum Beispiel der verlorene Sohn nach Hause gekommen ist. Der Vater, der sehnsüchtig auf ihn wartet, der uns ausrüstet mit Würde und Autorität und Vollmacht, der uns rein, gerecht und heilig gemacht hat, vollkommen in Christus. Da ist bedingungslose Liebe. Sein Herz schlägt in uns. Und das macht uns zu Anbetern. Wir werden dem gleich, was wir anbeten. Wenn ich meine Aufmerksamkeit auf diese Liebe richte, wird meine Liebe zu ihm immer größer und meine Furcht muss weichen. Und wie oft im Leben haben wir Situationen, wo wir uns entscheiden müssen zwischen diesen beiden grundlegenden Gefühlen, der Liebe und der Angst. Und wie gut ist es, wenn wir gelernt haben, uns in die Liebe zu flüchten. In Psalm 16 schreibt David: Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Und wie viel Freude wäre in unseren Häusern, wenn wir uns seiner Gegenwart, seiner ständigen Gegenwart, immer bewusst wären. Im Psalm 16 sagt David: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und man spürt, das ist kein Wunsch, das ist geprägt durch Erfahrung. Und ich wünsche uns, dass diese Tatsache unser Denken bestimmen darf. Das alles dürfen wir in seiner Gegenwart erleben, im Hause des Herrn. Und es ist so gut, so ein Zuhause zu haben und zu wissen, wer wir sind in Christus und welche guten Gedanken er über uns hat. Wir sind keine Waisen, sondern geliebte und gewollte Geschöpfe Gottes. Wir haben Gottes DNA und sein Fingerabdruck ruht auf unserem Leben. Und Suse, vielleicht zeigst du mal diesen Fingerabdruck. Und vielleicht können die beiden, die den verteilen möchten. Ihr kennt das sicher aus irgendwelchen Kursen oder vielleicht habt ihr es mal geschenkt bekommen. Es ist der Liebesbrief Gottes. Und das gilt jedem Einzelnen von uns. Und diesen Liebesbrief dürft ihr mit nach Hause nehmen. Den werden Ute und Marianne jetzt verteilen. Amen.
Ja, jetzt, wo alle eine Karte haben, spreche ich einfach noch ein Gebet mit uns. Vater im Himmel, danke, dass das so ist. Jede von uns ist deine geliebte Tochter, ist dein geliebtes Kind. Danke, dass jede von uns wie ein Fingerabdruck ist auf deiner Seele. Du siehst jede von uns, du kennst jede von uns. Und ich danke dir, dass du uns berufen hast zu einem Leben in dir und mit dir. Und ich bitte für jede von uns,
dass diese Gewissheit und diese Herzensgewissheit vor allen Dingen auch in uns groß wird, dass wir deine geliebten Töchter sind und deshalb ermutigt und froh durch unser Leben gehen dürfen und können. Bitte versiegle diese Gewissheit in unseren Herzen, dass wir sie nicht verlieren. Amen. Ich bitte die Band um ein Segenslied für uns. Wir kommen langsam zum Abschluss. Bitte singt doch noch ein schönes Segenslied mit uns. Amen. Ja, setzt euch doch noch mal einen Augenblick. Jetzt kommt der Abspann, aber nichtsdestotrotz auch der Ausblick. Nach dem Frauentag ist vor dem Frauentag. Wir möchten jetzt schon einladen zum nächsten Jahr. Da wird wieder der Frauentag hier stattfinden und das ist ein wunderbares Datum, kann man sich wunderbar merken. Am 16.04.16, 16.04.16 machen wir hier an Ort und Stelle wieder einen Frauentag. Als Referentin hat uns zugesagt die Elke Werner. Wird vielen von euch ein Begriff sein, wir freuen uns darauf und jetzt schon herzliche Einladung. Die meisten von euch bekommen ja auch unsere Post, da werdet ihr nochmal erinnert, aber nichtsdestotrotz könnt ihr euch das ja auch schon merken. 16.04.16. Und ich möchte noch, hatten wir in der Mittagspause verteilt hier in der Kirche nochmal, auf eine Tagung möchte ich nochmal besonders hinweisen, die wir jetzt vom 30. April bis 3. Mai im Sauerland anbieten werden. Wir, das bin ich, das ist das Ehepaar Sickermann, Christoph und Christine Sickermann und die Pfarrerin Brigitte Fietz und Waltraud Mitteregger aus Österreich. Es geht um das Thema Impulse für ganzheitliche Heilung. Und ich sag mal jetzt, es ist für Menschen gedacht, die, man soll bei diesem Seminar lernen, für Kranke zu beten, also in so einer Art Krankengebetsdienst für seine Gemeinde hineingeführt zu werden, ausgestattet zu werden, geschult zu werden. Aber natürlich wird an dem Seminar auch selber für diejenigen, die da krank sind, gebetet. Es ist also so etwas wie ein Rundum-Paket. Wir werden dort für die anwesenden Kranken beten und auch selber uns schulen lassen, das dann weiterzutragen. Und das ist ja ein Kernanliegen der geistlichen Gemeindeerneuerung, dieses Gebet für Kranke, wie es Jesus uns vorgemacht hat und wie er uns auch beauftragt, geht hin und betet für die Kranken. Das einfach zu praktizieren in unserem täglichen Leben und in unseren Gemeinden. Dazu nochmal herzliche Einladung. Diese Flyer liegen hier oder hinten auch bei Gabi am Tisch. Ja, jetzt möchte ich nochmal alle Mitarbeiterinnen, die an diesem Tag mitgewirkt haben, nach vorne bitten, dass sie auch hier gesehen werden und ihr die Gelegenheit habt, herzlich zu danken für den 20, 25 Frauen, die diesen Tag möglich gemacht haben für euch. Bitte kommt nach vorne. Ja? Also, da war die Band. Vielen Dank. Da war Gabi mit dem Büchertisch. Da waren die vielen Workshop-Leiterinnen. Da waren die Tänzerinnen. Da war die Sabine Schmidt mit der ganzen Organisation um Küche und Essen und so weiter. Da war die Frauen, die in der Küche gearbeitet haben. Euch allen ein herzliches Dankeschön. Oh ja, nicht vergessen. Entschuldigung, ich hätte dich fast vergessen, aber natürlich, wir haben auch einen Mann hier. Herzlichen Dank zu Dietmar an der Technik. Ich hoffe, es hat dir gefallen auf unserem Frauentag. Wunderbar, wunderbar. Sabine. Tamara, dir wollen wir natürlich auch ganz herzlich danken, dass du hier als Referentin, komm doch bitte auch nach vorne, so viele wunderbare Impulse weitergegeben hast. Ich habe das Gefühl, die sind wirklich gut angekommen, deine Impulse. Und die Sabine war so freundlich und hat noch etwas Schönes für dich organisiert. Ja. Ja, wir schenken dir einen sehr schönen Blumenstrauß. Und das sind Iserlohner Spezialitäten, richtig, Sabine? Ja. Also, wir danken dir besonders auch für deine Impulse heute. Ja, dann wünsche ich euch jetzt allen einen guten Nachhauseweg und sage mal bis nächstes Jahr, ne? Ach ja, bitte die Schilder vorne vielleicht wieder abgeben, wo ihr sie bekommen habt. Vorne auf dem Tisch. Danke.
Und Silvia, dir danken wir auch, sonst hätte das alles nicht so gut geklappt.
Danke.